Andrea Motis, Senior Blues. Kevin McCarthy soll eigentlich neuer Sprecher des Repräsentantenhauses werden und auf Nancy Pelosi folgen. Die Demokratin also wird von einem Republikaner abgelöst. Normales politisches Geschehen. Die Republikaner schließlich haben nun die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Aber Kevin McCarthy, Sie haben es gehört, wurde nicht gewählt. Die eigenen Leute verweigerten ihm ihre Stimme und verweigern sie ihm bis jetzt. Gerade läuft der vierte Wahlgang. Das hat es seit 100 Jahren nicht mehr gegeben, war die Einschätzung in den Medien, und das kann man lesen als Indiz der Destabilisierung, die in den aktuellen Krisen auch Auswirkungen haben könnte auf Europa. Jessica Gino-Hecht ist Historikerin und leitet die Abteilung Geschichte am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der Freien Universität Berlin. Guten Abend, Frau Gino-Hecht.
Guten Abend.
Vor 2 Stunden hat auch Donald Trump aufgerufen, Kevin McCarthy zu wählen. Joe Biden hat inzwischen gesagt, das sei peinlich, dass er nicht gewählt wird. Es kann sein, dass es noch Tage dauert, bis dann tatsächlich ein neuer Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt wird. Wahrscheinlich ist es ja dann am Ende Kevin McCarthy. Sowas gab's, liest man jetzt allerorten, 1923 schon mal. Da brauchte das Repräsentantenhaus sogar 9 Wahlgänge. Ist die Situation von damals mit der heute vergleichbar?
Ja, das ist sie in gewisser Weise schon. Insofern, als dass es auch 1923 darum ging, dass ein radikaler Flügel der Republikanischen Partei gegen den damaligen Kandidaten gewählt hat. Und das führte dann dazu, dass der Wahlgang tatsächlich 9-mal, glaube ich, wiederholt werden muss. Das ist aber gar nicht die Spitze des Eisberges. Im 19. Jahrhundert und vor allen Dingen vor dem amerikanischen Bürgerkrieg passierte das sehr oft, dass diese Wahlgänge wiederholt wurden. In den 50er Jahren haben wir, glaube ich, einmal 133 Wahlgänge oder Wiederholungen. Das hat ganze 2 Monate gedauert. Also die Geschichte kann sich hier noch entwickeln für Herrn McCarthy.
War vielleicht im 19. Jahrhundert, aber auch was die Weltpolitik angeht, nicht ganz so erheblich?
Natürlich nicht. Im 19. Jahrhundert haben sie es mit einer innenpolitischen Entwicklung zu tun, die international wenig Auswirkungen hatte. Das ist natürlich heute ganz, ganz anders. Insofern, als dass die USA ja es nicht nur mit ihren eigenen Problemen zu tun hat, sondern vor allen Dingen ein Bündnispartner sind. Ein internationaler hegemonialer Akteur und ein Bündnispartner für viele Länder, der wichtigste Bündnispartner, und zwar nicht nur politisch und ökonomisch, sondern auch militärisch. Von Bündnispartnern erhofft man sich, dass sie stabil sind, vor allem, dass ihre internen Verhältnisse stabil sind und dass sie dazu stehen, was sie versprechen, was sie unterzeichnen, was sie mit einem anderen Partner gemeinsam absprechen. Und hier sehen wir doch in den vergangenen 6 Jahren einen deutlichen Glaubwürdigkeitsverlust der USA, wenn Verträge und Abmachungen eine Halbwertszeit von 2 bis 4 Jahren hat, bis der nächste Kandidat oder der nächste Kongress auftaucht und gefällte Entscheidungen und freundschaftliche Verträge plötzlich wieder kippt.
Jetzt gab es, Sie haben es gesagt, eine lange Phase der Stabilität in den USA. Also es ist ja einfach auch ungefähr 100 Jahre lang nicht passiert, dass zum Beispiel der Sprecher des Repräsentantenhauses von seiner eigenen Partei nicht gewählt wurde. Das heißt, die USA haben gelernt, Stabilität zu erzeugen durch ihr politisches Verhalten. Also jetzt gerade, Sie haben es angesprochen, waren es ja damals wie heute die Republikaner. Und dieser Lernprozess ist jetzt an ein Ende gekommen und wird nicht mehr verstanden?
Die USA haben ein Zwei-Parteien-System und das war in den vergangenen Jahrzehnten relativ stabil. Und seit es dieses Zwei-Parteien-System gibt, das ist im Grunde genommen auch schon seit dem Bürgerkrieg der Fall, ist dies fast nicht mehr vorgekommen, mit der einen Ausnahme, von der wir eben gesprochen haben, 1923, während vorher, als es entweder gar keine Parteien gab oder mehrere Parteien, dies eben sehr oft vorgekommen ist. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir gleich sagen müssen, dass die USA jetzt nach einer langen Phase der Ruhe wieder ins Chaotische abrücken, insofern als dass die lange Phase der Ruhe ja so ruhig auch nicht gewesen ist. Und Chaos natürlich in gewisser Weise auch zur Demokratie gehört. Die Wähler haben ja in den Midterms den Anhängern Trumps und auch der Politik, für die diese Anhänger und Anhängerinnen stehen, zum Teil eine recht deutliche Absage erteilt. Was wir hier sehen, ist, dass eine Partei eben zutiefst gespalten ist mit dem Resultat, was dem von 1923 tatsächlich in gewisser Weise ähnelt.
Und da hat das ja, obwohl die Republikaner gewonnen haben im Repräsentantenhaus, also jetzt die Mehrheit haben, ja haben sie weniger gut abgeschlossen, als sie sich das eigentlich vorgestellt hatten. Also normalerweise stärkt die Opposition immer, wenn der Präsident gerade aus dem anderen Lager kommt. Das heißt, die sind jetzt auch verunsichert und streiten um den richtigen Kurs. Wie hart muss man sein, um mehrheitsfähig zu sein?
Also man muss vor allen Dingen geschlossen sein, ne? Also um diesen Kandidaten zu wählen, brauchen sie eben diese 218 Stimmen, die sie jetzt im Moment nicht haben. Aber es geht ja nicht nur um den Kandidaten, sondern es geht ja auch um Entscheidungen, es geht um Kommissionen, es geht um Gesetze. All die Sachen, die so ein Kongress macht und die eine Partei versucht, im Kongress durchzusetzen. Und daran hapert es eben im Moment ganz, ganz stark. Und man muss sich auch vergegenwärtigen, dass dieser radikale Flügel so groß ja gar nicht ist. Er ist eben nur sehr laut und sehr sensationalistisch und identifiziert sich mit einer Politik, die sehr darauf setzt, auf der einen Seite eigentlich rechtsstaatliche Institutionen, wenn man nett sein will, sagt man, zu hinterfragen oder aber auch zu zerstören und auf der anderen Seite eine Politik zu führen, die eben gar nicht mehr so ist, wie wir das aus liberalen Staaten kennen, nämlich kompromissorientiert, Verhandlungen möglicherweise auch hinter den Kulissen, sondern ganz stark auf Medienwirksamkeit, Lautstärke und auch schon fast eine völlige Unfähigkeit zum Kompromiss an den Tag legt. Also manche Zungen sagen, das sind ja schon fast lateinamerikanische Verhältnisse, die wir hier sehen.
Ja, Sie sagen es, eigentlich ist ja die Geschlossenheit einer Partei Stärke. Jetzt sind es ja bei Einzelnen, also im Repräsentantenhaus sind es ungefähr 20, die Kevin McCarthy jetzt nicht unterstützt haben, die offensichtlich glauben, mit dieser kontroversen Haltung erfolgreicher sein zu können. Worauf hoffen die?
Na, sie hoffen zunächst mal sehr stark auf Visibilität und sie hoffen darauf, dass es ihnen gelingen wird, McCarthy eben zu stürzen, beziehungsweise ihn gar nicht in diese Position kommen zu lassen, in die er gerne kommen möchte, sondern auf einen beliebigen anderen Kandidaten zu setzen. Und ich glaube, dass dahinter tatsächlich zwei Beweggründe stehen und dass es bei beiden gar nicht so sehr um McCarthy selber geht, sondern es geht um Profilierung eben gerade dieses Flügels, von dem wir sprechen. Und es geht auch um viel mehr eben als diese Position, als diese Person, sondern es geht eben darum, diese Spaltung in der Partei nach vorne zu tragen und womöglich Druck aufzuüben, auf die moderateren Republikaner sich ihnen in irgendeiner Weise anzuschließen. Ob das jetzt von Erfolg gekrönt ist oder nicht, kann man so ohne weiteres nicht sagen. Aber dahinter steckt schon mehr Strategie.
Der Sprecher oder die Sprecherin des Repräsentantenhauses ist das dritthöchste Amt im Staat nach dem Präsidenten und der im Augenblick Vizepräsidentin. Was eigentlich macht denn der Sprecher oder die Sprecherin genau?
Ja, der Sprecher oder die Sprecherin des Kongresses sind vor allen Dingen dazu zuständig, Ernennungen vorzunehmen und dafür zu sorgen, dass die Geschäfte innerhalb des Kongresses, und das geht hin bis zu der Abstimmung, eben sach- und ordnungsgemäß durchgeführt werden können. Und darüber hinaus ist eben deren Aufgabe, im Falle eines Ablegens oder einer Krankheit oder eines Kidnappings der beiden vorgenannten Personen die Amtsgeschäfte der Exekutive durchzuführen.
Also es ist ein wichtiges Amt, auch ein einflussreiches Amt. Je nachdem, wie man Abstimmungen ansetzt, hat man auch ein bisschen Einfluss auf das Ergebnis oft. Und der soll jetzt weichgekocht werden, damit er in Zukunft sich so verhält, wie der radikale Flügel das besser findet?
Ja, wie gesagt, also es geht meiner Ansicht nach nicht alleine um diesen Sprecherposten, sondern es geht wirklich um die Profilierung dieses Flügels, der im Grunde genommen ja auf dem absteigenden Ast sind, ne? Ist. Wir haben ja gesehen in den Wahlen, dass die Wählerinnen und Wähler sich von dieser Trump-Politik doch abwenden. Also die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler, die republikanisch gewählt haben, haben sich ja nicht für Trump-Kandidaten entschieden. Gerade die ihn am allerstärksten unterstützt haben und die er auch am stärksten unterstützt, haben ja oft die größten Verluste eingefahren. Also vor dem Hintergrund ist es vielleicht auch so eine sozusagen ein Aufschrei, und wieder eine Manifestation der Nichtanerkennung des eigentlichen Wahlergebnisses.
Jessica Gino-Hecht, Nordamerika-Historikerin an der Freien Universität Berlin, über das Chaos bei den Republikanern im Repräsentantenhaus. Gerade läuft der vierte Wahlgang der Abstimmung über den neuen Sprecher des Repräsentantenhauses. Kevin McCarthy ist noch nicht gewählt. Vielleicht wird das im Laufe des Abends noch. Vielen Dank, Frau Gino-Hecht.
Herzlichen Dank.